Ich habe damals gesagt, Jungs, ich bin jetzt nicht euer Chef, ich wechsle die Rolle, ich bin der Trainer. Momentan sind wir in der vierten Liga. Das, was wir wollen, ist in die Champions League und Champions League gewinnen. Und genau so habe ich es auch immer gelebt und so lebe ich es auch immer. Share the joy, miteinander Spaß haben.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Tobias Stankus. Tobias Stankus kommt aus dem Zillertal, er hat Sportartikelverkäufer gelernt und ist mit 20 Jahren mit ein paar Koffern nach Innsbruck gezogen. Und da kam er dann durch Zufälligkeiten zu Nordica und ist mittlerweile dort seit gut 2 Jahrzehnten tätig. Und er hat vieles miterlebt bei Nordica, als die Marke ganz am Boden lag, genauso wie die Marke sich wieder hocharbeitete, genauso wie Innovationen scheiterten oder Konzepte scheiterten, aber auch wie Mitbewerber auf einmal verschwanden. Also da war vieles dabei, was er gesehen und erlebt hat. Und natürlich konnte er während dieser Zeit auch viele bekannte Persönlichkeiten kennenlernen. Ja, unter anderem Felix Neureuther, natürlich Body Miller, auch ein Beispiel, oder auch Niki Lauda. Aber Tobias spricht auch über private Seiten, über private Erlebnisse, die er gemacht hat. Und deswegen dauert auch die Folge ein wenig länger, weil wie oft hat man schon die Möglichkeit, in so ein Unternehmen reinzublicken? Skisport ist ja auch etwas, was ab und zu in der Kritik steht, ja, auch wegen Klimawandel etc. Wie schaut auch der Skisport der Zukunft aus? Also da geht es einfach um viele Dinge, auch Pricing, Innovation. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Tobias Stankus.
Wo befinden wir uns gerade, Tobias?
Wir befinden uns in Innsbruck im Ausstellungscenter, im dritten Stock, in einem der zwei Nordica-Schauräume. Und dementsprechend da herzlich willkommen, Robert, bei Nordica, im größeren Schauraum der zwei. Ja, freut mich, dass heute da bist.
Mich freut es, dass ich da sein kann und vielen Dank für deine Zeit. Du warst sehr lang und bist sehr lang bei der Technica Group. Was mich interessieren würde, ist, wenn wir mal die Geschichte verstehen wollen, wie sie heute ist, denke ich, muss man auch zurückblicken. Wann hast du gewusst, was du beruflich machen möchtest?
Ich habe eigentlich klassisch im Zillertal Sportartikelverkäufer gelernt. Ich sage, nach der Lehre eigentlich hat es in meinem Kopf ein bisschen sich sortieren angefangen. Und ich bin dann eigentlich jung nach Innsbruck und habe dementsprechend dann eigentlich auch mich weitergebildet. Und habe aber das große Glück gehabt in der Zeit, dass ich sowohl im klassischen Einzelhandel gearbeitet habe, dann habe ich für einen Filialisten damals nebenbei gearbeitet in Innsbruck und habe eigentlich alles kennenlernen dürfen, sowohl das quasi kleine Geschäft im Zillertal mit dem Skiverleih und auf der anderen Seite dann aber den Filialisten, der vielleicht komplett anders denkt und lenkt, wo ich manchmal auch nicht immer damit einverstanden war, was für mich fremd war und auch nicht logisch. Aber sehr hilfreich und dann ging ja die Reise weiter.
Wann hast du für dich entschieden, dass die Reise weitergeht?
Es war eigentlich um die 19, 20 Jahre, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich packe jetzt meine Sachen, ich gehe jetzt nach Innsbruck. Ich werde mich weiterbilden und ich werde meinen Weg gehen. Und meine Mom hat damals gesagt, ja, wenn du meinst, dann tust halt. Und dementsprechend habe ich meine Sachen gepackt. Habe damals eine WG gesucht, weil natürlich Wohnungen in Innsbruck waren damals schon teuer. Und habe mich dann auf den Weg gemacht nach Innsbruck. Habe dann einen Job gesucht, weil natürlich in die Management-Fortbildungen und Ausbildungen und so weiter habe ich natürlich nebenbei ein Geld verdienen müssen, das ist ganz klar. Und so bin ich in Innsbruck gelandet und habe mich dann weitergebildet und zum Glück dann aber durch einen Messejob eigentlich den Weg zur Industrie gefunden.
Also über den Messejob bist du dann zur Technica Group gekommen, oder?
Im weiteren Sinne, also auf Deutsch gesagt, habe ich damals auf der ISPO der Marke Phoenix Skibekleidung, war damals vor 24, 25 Jahren oder länger ist noch her, eigentlich das 25, 26 Jahre, war damals eine Weltmarke. Also es war, Phoenix hat damals den Premium-Skibekleidungsbereich dominiert, es war Spider, Phoenix. Die haben damals eigentlich jemanden gesucht, der auf der anderen Seite hilft, im Gebiet herumreist, Kunden besucht, aber am Anfang eigentlich quasi wie ein Model und wie Kundenbedienung auf der ISPO, auf der Messe in München macht. Das habe ich damals gemacht, bin nach München gefahren, habe dort die Messetage für Phoenix gearbeitet oder für den Importeur von Phoenix in Österreich. Und es hat mir eigentlich von auf Anhieb extrem gut gefallen. Ich glaube, ich war auch von Beginn weg sicher nicht schlecht. dementsprechend hat es mich dann auch dort gehalten. Und ich bin dann auch fix gewechselt. Ich war dann auf der einen Seite zuständig für die Phoenix-Skibekleidung in Österreich im Verkauf. Und zugleich war der Distributeur aus Kitzbühel, aber auch Distributeur und Importeur von Timberland. Und dementsprechend haben wir dann auch eine Eröffnung gehabt von einem Timberland-Store in Innsbruck. Und das war meine erste Verbindung mit dem Marken. Mit Marken waren dann eigentlich auf Industrie- und Vertriebsseite war Phoenix japanische Skibekleidung im Premium-Bereich und auf der anderen Seite die Weltmarke Timberland mit dem klassischen Timberland-Boot. Das mir auch sehr prägt, wo ich auch viel mitgenommen habe und wo man auch quasi die Spuren bis heute in meiner Karriere sieht.
Was war zu dem damaligen Zeitpunkt deine größte Fähigkeit oder dein bestes Talent?
Ich glaube, reden und verkaufen habe ich immer können. Aber immer das Richtige zu verkaufen, nicht das Falsche, nichts aufschwatzen. Sondern für mich war immer wichtig, dass der Kunde, die Kundschaft einen Mehrwert hat. Wirklich was davon hat, wenn sie was kauft und da Freude hat. Das ist, dementsprechend war die Ausrichtung damals, dass es für, wenn Skibekleidung, dann eine Premium-Skibekleidung, wenn Freizeitschuhe, Casual-Schuhe, Arbeitsschuhe, dann aber zum Beispiel damals Timberland, also wirklich eine Weltmarke und eine Markenware. Und die Leute haben auch extreme Freude gehabt. Und wir waren damals zeitprägend mit Phoenix. Im Nachhinein, was mich heute zum Beispiel schockiert, dass man die Marke fast nicht mehr sieht, genauso den Spider man nicht mehr sieht. Warum? Und das ist ja das, was mich mein Leben begleitet hat. Mir sind immer Sachen aufgefallen und die habe ich verfolgt und habe meine Gedanken gemacht. Warum ist das jetzt so passiert, dass es die Marke nur mehr sehr klein gibt oder gar nicht mehr gibt? Und damals war zum Beispiel die kurzgestellten, hochsportlichen Skijacken mit Kevlar-Verstärkung auf den Schultern. Heutzutage wäre das unverkäuflich. Also es interessiert überhaupt keinen Menschen. Wir reden halt von 3-Wege-Stretch, 4-Wege-Stretch, extrem leicht, atmungsaktiv, man hat fast nichts am Körper. Der Freeride-Look hat sich etabliert. Es gibt halt Mountain Studio und Co. Marken, die was einfach auch von der Markenhandschrift und von der Designhandschrift einen komplett neuen Weg gehen. Und dementsprechend hat sich der komplette Bereich auch verändert. Es gibt Marken, die haben es geschafft, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein und zu bleiben. Und es gibt Marken, die einfach verschwinden. Und ja, das fasziniert mich, aber natürlich, das beobachte ich ganz genau.
Warum waren diese Marken damals so stark? Was war ausschlaggebend dafür? War am Anfang einfach das Produkt so gut, dass immer mehr Menschen diese Produkte kaufen wollten? Oder wurde da vorher viel mehr in die Markenbildung investiert und in die Markenkommunikation investiert, um eine Relevanz für die Marke zu schaffen, um sich dann eine Premium-Positionierung zu erarbeiten?
Es war schon damals Phoenix, das norwegische Nationalteam ist damals natürlich stark gewesen im Weltcup und hat aber auch Phoenix gehabt, Phoenix-Skibekleidung. Dann aber auch von der Technologie, von der Wassersäule her und so weiter und von den Materialien waren sie Benchmark, waren sie wirklich eine der besten zu der damaligen Zeit. Genauso auch der Spider. Und das hat sich natürlich durchgeschlagen im Markt, auf alle Fälle. Auch die Passform. Und der Passform ist kompliziert bei Bekleidung, überhaupt wenn man weltweit erfolgreich sein will. Man braucht eine japanische Passform, europäische Passform, amerikanische Passform. Die Schrittlängen sind unterschiedlich. Die Schrittlängen, Armlängen und das dann verknüpft mit perfekter Passform und Komfort ist quasi in dem Bereich ein Meisterwerk. Und die Marken haben das damals sehr gut geschafft. Haben aber auch profitiert aufgrund Fehler von Mitbewerbern. Es hat damals eine Marke gegeben, Anzibeson. Die haben die Hosen damals verschnitten. Das war ein Wahnsinn für die Marke damals, aber natürlich für uns oder für die Marken, die was oben drüber dominieren waren. Die haben dann quasi noch mehr Umsatz dazu bekommen. Deswegen, also das war der Grund, warum die Marken auch damals so performt haben.
Was war damals aus dieser Zeit das größte Learning rund um das Thema Marke, was du mitnehmen hast können auf deine weitere Reise?
Also prinzipielles Learning bezüglich Marke war immer, es gibt keinen Spielraum für Fehler. Fehler werden bestraft. Fehler können sein qualitativ schlecht, Fehler kann sein falsches Pricing. Also der Kunde kauft das, was er sucht und jeder hat einen gewissen Preis im Kopf. Und Preise aber auch zu der jeweiligen Zeit ein Beispiel bezüglich Pricing. Die berühmte, bekannte Geschichte mit dem Mineralwasser. Mineralwasser kostet beim Endpreis oder beim Spar oder beim Biller 50 Cent. Kann sein, dass es die gleiche Flasche auf der Tankstelle 2,50 Euro kostet. Kann sein, dass die gleiche Flasche auf dem Flughafen 7,50 Euro kostet. Also dementsprechend, da wo ich bin, kann ich einen gewissen Preis verlangen, aber man darf nicht vergessen, am Flughafen bin ich zweimal im Jahr. Im Supermarkt bin ich jede Woche. Und dementsprechend muss man als Marke den richtigen Preis finden für die ganze Welt, um erfolgreich zu sein. Meine Philosophie ist immer, Preis-Leistung muss 1000%ig passen. Wenn ich heute eine Preis-Leistung habe, dass ich top bin im Design, Qualität und der Kunde einen Benefit hat, dann gibt es einen Preis. Aber der Preis darf nicht unrealistisch sein. Was ich genau verfolge, zum Beispiel, gerade gestern bin ich hochaufmerksam, hochwachsam auf der Couch gesessen, weil Apple die Preise erhöht hat. Und Apple ist für mich ein Riesenindikator, weil die wissen, wie die Ökonomie weltweit funktioniert und was sie wirklich auch für Stückzahlen verkaufen können. Und wenn Apple sich traut, an der Preisschraube drehen, dann ist im Hintergrund Alarmstufe rot. Da muss gedreht werden. Und sie schaffen es aber trotzdem, jedes Jahr Millionen von iPhones und iPads und so weiter zu verkaufen, weil sie halt den Konsumentenpreis richtig treffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Apple Earbuds hernehmen, die den Markt revolutioniert haben, die haben aber auch einen Preis bekommen, der gepasst hat. Dieses psychologische unter 200 Euro war einfach ein Preis, der funktioniert hat und wo man quasi den verkabelten Kopfhörer ausgeschalten hat. Aber wenn das zum Marktstart 400 Euro gekostet hätte, dann wäre es kein Massenprodukt geworden und Apple hätte sich selber limitiert. Und dementsprechend, das ist für mich ja auch wichtig in der Berücksichtigung.
Wie schaffst du es, hinter der Marke zu stehen? Wenn wir jetzt nochmals auf diese Zeit zurückblicken, weil man muss ja hinter der Marke stehen, man muss sich, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil mit der Marke identifizieren können, weil wie du sagst, ansonsten wird es halt schwierig, auch das am Ende des Tages zu verkaufen. Und warum hast dich du auch damals so in dem Premium-Bereich wohlgefühlt?
Premium-Bereich Timberland ist ein gutes Beispiel. Ich hab heute zum Beispiel einen Bootschuh an von Timberland, den gibt es seit x Jahren, Jahrzehnten. Aber Passform und Qualität passt einfach. Er ist bequem, er hält Jahre und ist ein Produkt, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen mehr kostet. Aber auf der anderen Seite, wenn du ihn ja nach Jahren immer noch anziehen kannst, das ist dann schon, sowas nenne ich dann Marke. Und ich glaube, jeder, der was dann für so eine Marke arbeiten kann und darf, der kann auch hinter der Marke stehen, weil es ehrlich ist. Und ich sage, für mich sind Premium-Produkte ehrliche Produkte. Größtenteils. Nicht alle, aber viele. Da können wir Patagonia und Marken können wir da aufziehen, die einen Weltklasse-Job machen und ehrliche Marken sind, hundertprozentig. Auf der einen Seite sustainable und auch wirklich ein Heritage und eine Kommunikation, eine ehrliche, aber auch die Ware passt. Und ich glaube, wenn im Hintergrund bei der Marke die Philosophie und die Marke und die Ware passt und auch ehrlich kalkuliert, dann kann man zu 1000% dahinter stehen. Und es gibt für mich in meinem Leben, gäbe es Marken, für die ich arbeiten könnte, aber es gibt auch hundertprozentig Marken, für die ich in meinem Leben nie arbeiten werde.
Wie hast du für dich entscheiden können, dass du bei Nordica anfängst oder bei der Technica-Gruppe?
Also prinzipiell, ich habe mir damals bei Phoenix und Timberland habe ich mir damals einen Namen gemacht, glaube ich, in der Branche, einen positiven, junger, quirliger Außendienst unterwegs in Österreich für Phoenix, der sehr gut verkaufen kann, gut präsentieren kann. Und von meiner damaligen Zeit habe ich Abendschule besucht in Innsbruck und habe einen Chef gehabt, den Christoph Leiner, den ich sehr schätze. Der war damals mein Chef, wo ich bei den Filialisten gearbeitet habe. Und der hat mir empfohlen. Ja, deswegen heißt mein Sohn auch Christopher, gell? Zu Ehren des Christoph Leiner, der mich damals vermittelt hat und dem Nordica-Chef Österreich, eben Schott Peter, quasi den Wink gegeben hat, dass es da einen sehr quirligen, aktiven, talentierten Burschen aus dem Zillertal gibt. Und der Schott Peter hat mich dann kontaktiert und hat mich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch nach Lech am Adelberg. Der war gerade im Winter, im Weihnachtsurlaub. Und wie ich dann hochgefahren bin, habe ich mir natürlich vorgestellt, Nordica, Weltmarke, Lotto 6er und, was ich nicht gewusst habe. Das war genau die Zeit nach Smartec und Soft-Skischuhen, Softboots, wo man probiert hat, das Softboot-Snowboard-Konzept mit Skischuh und gewisse Hartschalenkomponenten zu vereinen, vermixen, hat man probiert zu etablieren im Skischuhbereich. Und das war ein Riesenfail bei Nordica. Das war aber genau ein, zwei Jahre davor. Da sind zehntausende Schuhe zurückgeschickt worden. Das habe ich aber nicht gewusst. Für mich war das nur Nordica, Wahnsinn, Weltmarke, unglaubliche Chance. Und das Geschäft ist ja damals nicht super gelaufen. Der Schott Peter damals hat zu mir gesagt, ihm tat es extrem gefreien. Er braucht einen Burschen, um das wieder aufzubauen. Und wenn wir das miteinander schaffen, kann er mir eins versprechen, ich werde es in meinem Leben nicht bereuen. Und ich werde Karriere machen und was davon haben. Er hat es gehalten. Gell? Also das hat gestimmt, aber mein Start war ein uralter Charan, ein uralter gebrauchter Nokia Communicator und ein gebrauchtes von ihm selbst Sony Vaio Laptop. Und so sind wir gestartet. Wir haben dann gearbeitet, wir haben dann viel gemacht an der Marke. Da können wir dann noch gern drüber reden. Und nach zwei, drei Jahren abschütteln und neu aufstellen, ging die Erfolgsgeschichte los.
Warum hast du weit gemacht? Du hättest ja auch sagen können, läuft nicht so gut, ja, die Zahlen schauen nicht so gut aus, oder man hat jetzt gerade, als du angefangen hast, kurz vorher diese Fehltritte gehabt, und dann könnte man ja auch sagen, ich entscheide mich dann doch dagegen oder mache das 6 Monate und suche mal was Neues. Warum bist du geblieben?
Ich habe einen kurzen Ausflug gehabt zwischen meiner Zeit Phoenix, Timberland und eben dann Nordica, habe einen kurzen Ausflug gehabt in die Nahrungsergänzungsbranche. Und habe ich für eine Firma gearbeitet, die was sehr innovativ ist, sehr tolle Chefitäten hat. Das war Maskeleo PC, war quasi freie Radikalfänger, war ein Nahrungsergänzungsmittel, war damals eine Fernsehkampagne, vertrieben über überwiegend Apotheken. Ich hätte dort richtig gut Geld verdienen können, wahrscheinlich sogar eines Tages vielleicht sogar den Schweizer Markt übernehmen oder was auch immer. Aber die Branche ist anders aufgestellt wie die Sportbranche, ist mit Anzug, Krawatte. Und ich bin in der Zeit, wo ich diesen beruflichen Ausflug gemacht habe, war das eines der Rekordsommer, und ich war in Graz unterwegs mit Lackschuhen, Anzughose, Hemd und dann kleinen Skoda damals, wo die Klimaanlage so halb funktioniert hat. Und ich habe mir dann schon irgendwann einmal gesagt, bist du das, Tobias? Und Sport bin ich. Also auf der einen Seite, heute habe ich Leinenhose an und normalerweise trage ich Polo, aber wir sind sportlich sehr unterwegs. Gell? Ich bin immer natürlich modisch, sauber, trendig angezogen, aber immer sportlich leger. Und ich glaube, das ist die Branche. Die Branche ist sportlich leger. Und das merkt man, das spürt man. Und dementsprechend, da fühle ich mich daheim. Und deswegen war dann auch die Entscheidung Nordica, war dann schon, ich will in den Sportbereich zurück. Und die Marke Nordica, ich habe damals gegoogelt, das wäre auch nicht vergessen, habe ich dann Nordica gegoogelt und habe mir das angeschaut. Und das sind Fotos gekommen, Benetton Sportsystem Formel 1 mit Michael Schumacher und Nordica Werbung auf der Seite. Unglaublich. Also kann ja jeder googeln, kann sich die Fotos anschauen. Und da habe ich schon gesehen, und ich habe es auch gewusst von meiner Lehrzeit und Ausbildung damals, das ist ja Weltmarke. Und ob es der gerade schlecht oder gut ist, das habe ich ja nicht gewusst. Für mich war das einfach nur eine Weltmarke. Und da muss ich hin. Und dann habe ich das auch in Kauf genommen und dann sind wir auch durchgestartet. Und auch sehr erfolgreich durchgestartet. Weil wir haben dann im ersten Jahr, zweiten, dritten Jahr haben wir dann eigentlich eben uns abgeschüttelt. neu sortiert und dann kam die erste Speed Machine raus. Legendärer Skischuh, ist ja 100 mm mittlere Leistenbreite, sportlicher Schuh. Und damals waren wir die Ersten, die was Triple Injection machen haben können, das ist dreifach Spritzen, mit einer unfassbaren Innenschuhqualität und natürlich italienisches Design. Die Kombination war natürlich irre. Und dann sind wir in kürzester Zeit, Jahr 4, Jahr 5, sind wir explodiert. Und natürlich hat man dann in den letzten 24 Jahren auch nochmal Fehler gemacht. Das war dann vor 12 Jahren. Aber davon hat man gelernt. Ich sage immer, wie die Kinder, man muss hinfallen, um laufen zu lernen.
Was war damals am Anfang dein größter Fehler in der Anfangszeit? Ich kann mir schon vorstellen, also wie du gesagt hast, so ein junger, dynamischer Zillertaler kam da rein. Gab es da Fehltritte?
Fehler macht jeder. Also 1000%ig Fehler macht jeder, wenn er Karriere startet und natürlich 24 Jahre bei einer Marke ist. Auf der anderen Seite, was ja viele nicht wissen, ist, der Personalstand vor 30 oder 25, 30 Jahren war ja viel größer bei den Marken. Es gibt legendäre Marken. Früher Kästle, das damalige Kästle war riesig. Und die haben aber Meinungsbildner gehabt, 100 Meinungsbildner und. Das war alles eine andere Zeit und auch viel mehr Leute und Personal und. Heutzutage sind wir so knapp aufgestellt und müssen so effektiv arbeiten, dass man manchmal einen Workflow hat, dass man es gar nicht schafft. Ich kriege manchmal im Winter über 100 E-Mails, bin aber beim Autofahren, habe zwischen den Autofahrten dann Termine, die kann man in dem Moment gar nicht bearbeiten. Und die bearbeitet man dann entweder in der Nacht, am Abend, oder jahrzehntelanges Durcharbeiten, Samstag, Sonntag im Winter. Was viele an glauben, die was jetzt quasi nur im Sommer am Golfplatz sehen. aber natürlich, der Pressure, der ist schon extrem groß. Und da macht man natürlich auch Fehler, vergisst Sachen, es gehen Sachen unter und. Man ist ja jung, natürlich setzt man sich auch die Prioritäten. Ich habe immer lachen müssen in meiner Managementausbildung, wenn ich gesagt habe, du schaffst nicht, ich habe so einen Stress, hat es immer gesagt, Herr Stankus, Sie haben ein schlechtes Zeitmanagement. Das Wort Zeitmanagement habe ich nicht mehr hören können. Aber es stimmt ja, gell? Du kannst ja deine Zeit schon besser einteilen und da Prioritäten setzen. Und du kannst dann natürlich, was ich erlernen habe müssen über die letzten Jahre, auch Aufgaben abgeben. Und dann kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Wie ich Verkaufsleiter und Chef Österreich geworden bin, hat dann jemand zu mir gesagt, Andrea Zambona aus Italien, Tobias, du brauchst einen Helikopterblick, Helikopterview. Und dann sage ich, was willst du von mir? Von oben nicht von oben herabschauen, sondern von oben Dinge beurteilen und einordnen, was ist wichtig, was nicht, was ist relevant. Natürlich kommen jeden Tag Mitarbeiter und sagen, wir brauchen dies und das und jenes. Ja, brauchen wir es jetzt, morgen oder übermorgen? Und dann kann ich entscheiden, aber zuerst dann nachdenken und entscheiden. Und das ist für mich extrem wichtig geworden in den letzten Jahren, dass ich alles in Ruhe mit einer gewissen Überlegungszeit dann entscheide und dann aber auch den richtigen Weg einschlage. Ich sage immer, ein Unternehmen und eine Marke ist wie ein großes Schiff. Und das Spannende ist, je größer das Schiff wird, große Schiffe werden unbeweglich. Aber in der heutigen Zeit muss man eigentlich schnell und beweglich bleiben wie ein Segelschiff. Und die Kunst, dass man halt größer wird, aber trotzdem schnell, beweglich, flexibel. Wenn man diese Symbiose schafft, dann hat man gewonnen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Es ist damals der Marke nicht so gut gegangen. Und dann bist du in den Vertrieb quasi raus in die Welt und zu den verschiedenen Shops gefahren oder zu den verschiedenen Kunden gefahren. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich habe klassisch bei Nordica als Außendienst gestartet. Also ich bin wirklich Tirol und Vorarlberg, habe alle Geschäften besucht, was ich natürlich auch nicht gewusst habe, dass damals natürlich extrem schwierig war. Nach dem Softboot sind 40.000 oder 30.000 Skischuhe zurückgekommen, circa. Und viele Kunden haben noch keine Gutschrift gekriegt und haben nichts gehört von Italien. Mein Vorgänger damals hat es auch nicht leicht gehabt und war dann auch nicht mehr leicht erreichbar. Aber alles gut, das ist einfach schon schwierig. Aber für mich war dann der Start natürlich, der Weg war nicht asphaltiert, der war sehr holprig. Ich musste mal Kunden besänftigen, ich musste Gutschriften aus Italien organisieren. Ich habe dann von Italien 400 Skischuhe bekommen, zum an die Kunden kostenlos zu verteilen, um einfach zu beruhigen. Und das habe ich dann gemacht, 2 Jahre lang die Wogen geglättet, die Marke wieder ins richtige Licht gerückt und dann aber wieder Vertrauen aufgebaut. Das war eigentlich das Wichtigste. Einfach nur Vertrauen, dass jemand da ist, der das Telefon abhebt, der verlässlich ist, dem man vertrauen kann und der Marke auch wieder vertrauen kann. Weil die Marke hat immer was an sich gehabt, die letzten, ja, es gibt seit 1939 gibt es Nordica, also die traditionsreichste Marke im Skischuhbereich sowieso. Und es war immer Marke Genie und Wahnsinn früher. Also auf der einen Seite Heckansteigerzeit, Marktführer, unglaubliche Mengen von Skischuhen verkauft, dann wieder Softboot, wieder nach unten, dann wieder Speed Machine, wieder nach oben, Rekordzahlen, Speed Machine 1, Speed Machine 2. Dann auf einmal, und das war dann vor 14 Jahren, ein Dreischnaller, Fire Arrow. Und dann ging es wieder steilst bergab. Und das war dann die Zeit eigentlich, wo wir dann richtig Boden verloren haben. Damals eine Marke von unserem Konzern dann auch verkauft haben. Aber ich glaube nicht, weil wir die Marken verkaufen wollten, sondern eigentlich aus Cashflow-Gründen. Da können wir dann auch noch drüber reden. Auch eine Marke, die wir mit Herzblut aufgebaut haben. Und auf der anderen Seite dann aber auch die Learnings draus umgesetzt haben, die Marke gerelauncht haben und dann eben einen komplett neuen Weg gegangen sind mit der Marke. Und seitdem eigentlich bei uns in jedem Büro steht, Fehler vermeiden. Einfach Fehler vermeiden. Das vom Hero zum Zero, vom Zero zum Hero, einfach die Marke konstant zu halten, dass sie Hero ist und Hero bleibt, dass sie, wir haben zum Beispiel, ich habe da meine Zitate ausgelegt, weil ich ein großer Fan bin von Zitaten, aber auch oft nur von Bildern, da steht zum Beispiel Innovation Leadership. Das ist etwas, was in meiner Philosophie extrem wichtig ist. Also wenn man als Marke es schafft, Innovationsmarktführer oder Innovation Leader zu sein, dann bist du ganz was Besonderes im Markt. Und das haben halt Marken geschafft wie Apple und Co. in gewisse Bereiche. Und wir haben das aber, glaube ich, mit Nordica in den letzten 14 Jahren auch geschafft, dass wir Marken in den Marken gebaut haben, die wirklich diese Innovation Leadership Rolle eingenommen haben und da verdient eingenommen haben.
Wie schafft man Innovation, wenn man Angst hat, beziehungsweise wenn überall steht, man sollte versuchen, Fehler zu vermeiden?
Gewinnen ohne Risiko gibt's nicht. Gell? Also, weil wir gerade bei den Zitate sind. Gell? Also es gibt da zum Beispiel das "Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning". Und das ist ja eine Philosophie von mir und von uns. Wer Vollgas gibt, kann auch Fehler machen. Und Fehler sind auch erlaubt. Aber dass man sich jetzt mehr mit der Niederlage und mit dem Verlieren beschäftigt, als das Gewinnen zu zelebrieren, das darf nicht passieren. Und für mich im Deutschen ein ganz schlimmes Wort ist aber. Also wenn ich höre aber, gell, wenn wir jetzt eine Strategiebesprechung machen und das sind die Ziele und das heißt aber, Punkt, 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 stellst mir die Haare auf. Ja, also was ich nicht haben kann, ist negativ. Ich aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und schon auch Fehler machen. Fehler machen ist erlaubt. Ich sage immer, keine Fehler machen wäre fast, man ist im Rennen zu langsam unterwegs. Das ist 1000%ig so.
Warum glaubst du, hat es die Marke Nordica also in deiner Zeit zweimal geschafft, wieder nach oben zu kommen? Wie viel Glück und wie viel Können ist dabei?
Wie viel Glück und wie viel Können ist dabei? Ich glaube, die Marke war immer imstande aufzustehen. Und natürlich, jede Marke ist ja imstande hinzufallen. 1000%ig, jedes Unternehmen. Deswegen muss man immer wachsam sein. Und ich glaube, in der heutigen Zeit muss man sich ganz schnell adaptieren, egal was man denkt, sondern erstens entscheidet der Konsument, zweitens, die Welt verändert sich und du musst dich mit verändern. Oder die Welt verändert dich in einer sehr dramatischen Art und Weise. Es gibt halt Marken wie jetzt Nokia, Marktführer im Telefonbereich. In meiner Zeit früher hat es nur Nokia gegeben. Plötzlich kam Apple, hat das Touch-Handy präsentiert. Ich weiß noch, Steve Ballmer, damals der CEO von Microsoft, hat es als wer sollte so doof sein, sich ein Handy um $600 zu kaufen ohne Tasten? Das sind natürlich dann Aussagen. Und wenn das natürlich damals im Unternehmen auch implementiert war, bei Nokia in der Chefetage, dass man das zu lapidar genommen hat, wie sich gerade die Welt und gerade ihr Business verändert, dann geht's natürlich schneller. Dann bist du trotz Marktführerschaft heutzutage weg. Air Berlin, eine der größten Fluglinien, weg. Und so gibt's viele. Und ich glaube, das, was wir gemacht haben bei Nordica, war nach dem zweiten Fall haben wir sehr professionell gearbeitet. Wir haben ein Team kreiert um Luca Grills, den damaligen Nordica-Weltweitchef, der jetzt bei uns Alpine Director für alle Marken ist im Konzern, also Blizzard, Techniker und Nordica. Haben wir ein Team kreiert aus circa 10, 12 Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, wo man dann zusammen mit Headquarter und Marketing und diesen Persönlichkeiten haben wir auf der einen Seite an der Kollektion gearbeitet. Aber wir haben zum Beispiel eine Brand Guideline ins Leben gerufen über eine amerikanische Agentur. Und diese Brand Guideline kann man sich so vorstellen, da hat es eine Brand Guideline 1 gegeben, die war dann vor 12, 13 Jahren, dann eine Brand Guideline 2, das war dann ungefähr vor 9, 8 Jahren und eine Brand Guideline 3, die war jetzt vor 2 Jahren. Und in der Brand Guideline haben wir uns erstens professionell beraten lassen von einer amerikanischen Agentur, zweitens haben wir es auch selber gelebt und auch die Exekution, wie man Markenkommunikation macht, wie Schauräume ausschauen, wie Autos ausschauen, Mitarbeiter, Events, dem sind wir 1000%ig gefolgt. Das macht eine externe Studie und eine Brand Guideline macht keinen Sinn, wenn du die selber nicht dran hältst und deine eigene Brand Study mit Füßen trittst. Das wird nicht funktionieren. Aber in der Brand Guideline, da geht's um, da gibt's die Plattform, Vision, Mission, Position, Brand Values, Brand Charakter, Promise. Dann gibt's aber auch strategische Targets, Audience in Overview und Segments, dann aber auch Voice und Ton und Copy Principles und Kommunikation und Deckline. Also auf Deutsch sagt, was ich auf Deutsch sagen will, es war und ich von A bis Z professionellst aufgebaut worden. Wir haben genau gewusst, welche Logos in Zukunft, klare Logokommunikation. Damals, früher waren ja, die Marken haben alle verschiedene Logos gehabt. Für Damen in Schreibschrift, für Herren in D-Letters, für Race wieder anders Logo, für Freestyle damals anders Logo, in Grün, Blau, Violett, in sämtlichen Farben. Und irgendwann einmal hat man das Ganze dann wieder beruhigen müssen und sich auch konzentrieren auf die DNA, was die Marke ist und wer die Kunden der Marke sind. Und dann aber auch quasi auch die Exekution, wie ich das dann auch lebe in allen Ländern der Welt, hat es natürlich richtige Richtlinien geben müssen. Und die sind zum Teil bis zur Musik, bis zu den Tönen, die in Schauräumen läuft, sind die damals extrem detailliert ausgearbeitet worden. Und das haben wir, wenn du den jetzigen Nordica-Katalog anschaust, der ist ganz klar nach der Brand Guideline 3.0 Manifesto, gleich auch Nordica beschrieben, our values, nachdem wir ganz klar auch unser Business lenken, Und die Brand Values sind zum Beispiel für mich was Wesentliches. Die Brand Values von Nordica sind eigentlich simpel. Be the best. Be the best ist dann für mich mehr. Be the best im Produkt. Aber be the best auch für meinen Außendienst. In Österreich war immer be the best in Verlässlichkeit, Telefon abheben, zurückrufen, Sachen organisieren. Do the right thing. Do the right thing ist für mich wahnsinnig wichtig, weil es gibt damals einen Athleten mit Handicap, er hat jetzt mit einem Handicap-Athleten nichts zu tun. Do the right thing ist Tag und Nacht, immer das Richtige zu tun. Christi um Vierte sagen zum Beispiel ist nicht so schwierig, aber auch das Telefon abheben ist nicht so schwierig. Aber auch für Werte stehen, gell? Das zum Beispiel, für mich gibt's keine Menschen ohne Handicap, jeder hat ein Handicap in Wahrheit. Gell? Und die, so sehe ich aber, der eine ist groß, der andere ist klein, der eine ist dick, der andere ist dünn. Der eine hat Kondition, der eine hat keine. In Wahrheit hat jeder Handicap. Deswegen gibt's für mich auch Menschen mit Handicap, haben nichts anderes. Jeder hat ein Handicap. Gell? Und das ist ja unsere Einstellung. Build Relationship ist ein Brand Value. Also wirklich auch eine Relationship zu bauen mit den Persönlichkeiten, die wir sponsern, Relationship zu bauen mit unseren Kunden. Wir organisieren auch Events, wo wir mit den Kunden, zum Beispiel jedes Jahr tun wir einmal im Jahr die Platzlalm im Zillertal reservieren im Januar. Da laden wir die besten Kunden Österreichs dort hinein, dass er dort oder auch Neukunden, wer Interesse hat, um unsere Produkte für den nächsten Winter zu testen, schon im Januar, ob sie es dann einkaufen möchten oder nicht. Da erlebt man was miteinander. Da geht man um 7:30 in Kaltenbach in der Früh miteinander auf der Brettl-Ebene Piste, die Sonne geht gerade auf, geht miteinander Skifahren, da tut man a Relationship aufbauen. Keep creating legacy steht da in unser Brand Value. Was leading innovation and help shape the future of skiing. Und help shape the future of skiing ist ja eine tolle Aussage. Also auf Deutsch gesagt, in meinem Job die letzten Jahre war ich Teil einer Marke und da in Produktentwicklung so weit involviert, dass ich so Einfluss auf Produkte habe nehmen dürfen, mitnehmen dürfen, dass er halt einen Markt verändert. Und das ist eigentlich ein unglaubliches Geschenk. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und Share the Joy ist dann das letzte Brand Value von den fünfen. Share the Joy ist ganz klar, Share the Joy, der Konsument macht es tagtäglich, wenn er Freude hat mit Skifahren, stellt das Bilder, Videos und so weiter ins Instagram. Share the Joy aber auch mit Mitarbeitern. Man darf nicht vergessen, wie ich damals vor 24 Jahren übernommen habe. Meine Mitarbeiter wissen das natürlich. Mein erstes Meeting habe ich bewusst, ich habe mich quasi nochmal umgezogen mit einem Trainingsanzug. Und ich habe damals gesagt, Jungs, ich bin jetzt nicht euer Chef, ich wechsle die Rolle, ich bin der Trainer. Momentan sind wir in der vierten Liga. Das, was wir wollen, ist in die Champions League und Champions League gewinnen. Und genauso habe ich es auch immer gelebt und so lebe ich es auch immer. Share the Joy, miteinander Spaß haben. Weil erfolgreich sein ist, macht Spaß. Und Erfolg verbindet und alles zu geben für einen Erfolg, wenn man das lebt und die Mitarbeiter gehen mit und das ganze Team geht mit, gibt's nichts Cooleres. Wir haben in den letzten 10 Jahren den Umsatz verfünffacht in einem Markt, der was leicht wächst, vielleicht stagniert, leicht wächst, aber immer als Team, nie alleine. Das war mir eigentlich immer wichtig. Und Share the Joy, wir haben die letzten Jahre ja immer Meetings gemacht, wo man dann auch immer, ob das ein Go-Kart-Rennen gegeneinander ist oder dieses Jahr habe ich probiert, meine Leute golfen ein bisschen zu zeigen. Wir waren schon miteinander in Portugal, wir waren in Barcelona, wir haben Kundenreisen nach Finnland gehabt und. Das ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig und das ist für mich aber auch wichtig. Ich war immer und bin ein Teamplayer. Allein bin ich gar nichts. Und der Erfolg wäre allein nie möglich gewesen. Immer nur alle miteinander. Als Team und Mannschaft und Company und Brand. Weltweit. Weil das, was da liegt, der Katalog oder die Brand Guideline, die kommt natürlich auch viel aus Italien, aus dem Headquarter, aus Chavara, dem Montello, das ist in der Nähe von Montebelluna, Treviso, kann man sich vorstellen, 50 Kilometer nördlich Ober-Venedig im Landesinneren Italien. Ja.
Wenn du sagst, ihr habt den Umsatz verfünffachen können und der Markt, der wächst ja gar nicht mehr so stark, heißt es ja im Umkehrschluss, wenn ihr weiterhin wachsen wollt, dass es anderen Mitbewerbern schlechter gehen würde, oder?
Das ist immer so in einem Verdrängungsmarkt, dass es anderen schlechter geht. Ich sage, damals, wo wir natürlich am Boden waren und gefallen sind, haben natürlich auch andere Marken mehr verkauft. Mitleid hat jetzt im geschäftlichen keiner mit dir. Das ist 1000%ig so. Ich glaube, mittlerweile hat sich die Branche ein bisschen gewandelt, dass wir uns sehr schätzen gegenseitig, zum Teil auch freundschaftlich verbunden sind. Aber auf der anderen Seite trotzdem auch Mitbewerber sind. Ganz klar. Also wir kommunizieren über das Geschäftliche miteinander gar nicht. Das gibt es in unserer Branche nicht. Null. Aber natürlich, und das ist dann so zweigeteilt, natürlich gibt es in der Zeit, wo es extrem läuft, gibt es Wertschätzung. Ist immer die Frage, ist ehrliche oder falsche Wertschätzung. Aber natürlich in einem Verdrängungsmarkt nimmt man den anderen was, wenn es einem selbst besser läuft oder man wächst. Das ist ganz klar. In meinem Fall bin ich natürlich verantwortlich für die Marke Nordica. Und ich bin ein sehr rücksichtsvoller Mensch. Geschäftlich sage ich immer, der Bessere möge gewinnen. Ganz, ganz einfach. Und das hat nichts mit Ego oder gegen irgendjemanden zu sein, sondern auch in unserem Fall, wenn eines Tages der Mitbewerber einen besseren Job macht, gibt einen großen Mitbewerber, den ich sehr schätze, Atomic, machen einen Weltklasse-Job. Und ganz ehrlich, schätze ja sehr die Kollegen bei auch Salomon, also die Amba-Gruppe. Da schaue ich auch auf, ganz ehrlich gesagt. Und da schaue ich mir auch was ab. Wir haben jetzt einmal eine Marktanalyse gemacht und gesagt, Leute, jetzt lasst uns da nicht 13 Marken analysieren, interessiert mich nicht. Ich will mich mit den Besten messen. Gell? Und deswegen mit den Besten messen und aufschauen und seinen Weg finden. Aber der Bessere möge gewinnen. Und wenn es eines Tages jemand besser macht wie wir und wir verlieren wieder, dann muss ich es sportlich nehmen, dann muss ich besser werden. Aber ich darf es nicht persönlich nehmen. Also deswegen, das habe ich auch lernen müssen in meinem Leben, geschäftlichen Erfolg genießen und zelebrieren mit den Mitarbeitern, Misserfolg nicht persönlich nehmen, weil es oft gegen einen selber nicht ist. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch die Niederlagen nützen, um besser zu werden. Das ist eigentlich das Um und Auf extrem wichtig. Und das hat uns, glaube ich, auch und mir persönlich weit gebracht.
Würdest du sagen, ihr seid derzeit die Besten?
Na, das darf man nie. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten, das wäre unfassbar. Also das
Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall und das würde mich auch extrem zutiefst schockieren, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Würde es unter meiner Führung und gibt es auch bei uns in der Mannschaft nicht. Nie. Wir tun auch nie schimpfen oder lästern über Mitbewerber, denen es vielleicht gerade schlecht geht, weil wir sind selbst am Boden gelegen. Ja, wahrscheinlich sogar schon fast unterm Teppich. Und das macht uns aber auch zu dem, was wir sehen heute. Bei Nordica, weil wir das erlebt haben, wie schnell es gehen kann. Und ich glaube, das ist ja das, was uns da auch im Umgang mit dem Markt und mit Mitbewerbern ausmacht. Wir gehen unseren Weg, wir sind sportlich, wir verdrängen, keine Frage. Aber wir sind fair, wir sind nicht unfair. Und wir lästern auch nicht. Es gibt Fehler von Mitbewerbern, von denen wir die letzten Jahre profitiert haben. Es wird auch Fehler in den nächsten 12, 24 Monaten geben. Ich hoffe nicht von uns, aber von Mitbewerbern vielleicht. Kann uns auch passieren. Meine Aufgabe ist, das zu vermeiden. Momentan haben wir zum Beispiel eine extrem spannende Phase. Der Iran-Krieg hat natürlich eine extreme Preisspirale ausgelöst. Warum erhöht Apple die Preise? Auf der einen Seite KI-Boom, auf der anderen Seite, weil gerade die Chips extrem teuer werden. Für uns, wir haben natürlich einen Treiber in unserem Business, Skischuhe werden natürlich aus Plastik gefertigt. Dementsprechend bin ich natürlich am Rohölpreis gekoppelt, der die letzten Monate und Wochen sich natürlich eher in unserem Business und in unserem Fall in die falsche Richtung entwickelt hat. Aber auch im Skibereich ist jetzt nicht so, dass gerade Aluminium und so weiter billiger geworden ist, sondern auch da die Preise sind extrem dramatisch explodiert. Da wird es Mitbewerber geben, die was die Preise nächsten Winter erhöhen werden. Es wird Mitbewerber geben, die die Preise vielleicht jetzt schon erhöhen. Es wird vielleicht Mitbewerber geben, die die Preise von der Ware, die von Händlern bestellt wurden, vielleicht gar nicht zu den gleichen Preisen liefern können. Ist immer die Art und Weise, wie man es kommuniziert, wie man es macht, ist, glaube ich, dann das Spannende, ob das sich eine normale Entwicklung ist oder zum Problem entwickeln kann. Und ich probiere immer einen harmonisierten Weg zu gehen. Also auf Deutsch gesagt, bei jeglicher Entscheidung, was wir treffen, probiere immer die Kundenbrille aufzusetzen. Was würde der Kunde sich denken, wenn er jetzt ein Schreiben von uns kriegt, wo XY drinstehen würde? Zu welcher Zeit auch? Es ist ja ein Unterschied, kommuniziere ich, dass die Preise jetzt im Nachhinein steigen oder ich mache eine saubere Kommunikation und sage, die Preise steigen ab 1.11. Ja, dann ist ein Riesenunterschied in der Kommunikation. Natürlich auch geschäftlich, aber das ist, glaube ich, auch einer der Hauptaufgaben von mir selbst, eben die richtige Strategie zu finden und Fehler zu vermeiden. Weil es kann dramatische Auswirkungen haben. Und ja.
Wie findet ihr dann den Preis? Also du hast ja ganz am Anfang angesprochen, was dich so fasziniert, also wie findet man die richtige Preisgestaltung? Was ist ein Kunde bereit zu zahlen? Und auch, warum kauft dann am Ende des Tages ein Kunde oder eine Kundin ein Nordica-Produkt? Woran liegt es? Liegt es dann an der Innovation? Liegt es dann doch mehr an der Marke? Mehr am italienischen Design beispielsweise? Was sind die ausschlaggebenden Faktoren und auch wie findet ihr das richtige Pricing heraus? Macht ihr da Marktbefragungen oder Marktanalyse?
Also prinzipiell, ich muss immer an den berühmt-berüchtigten Espresso denken. Jeder hat natürlich, in Italien ist der Espresso ein bisschen günstiger, das wissen wir, zwischen 1 und 2 Euro kriegt man einen guten Espresso an der Tankstelle und überall und jeder liebt ihn. Aber auch bei uns gibt's einen Espresso-Preis. Und ich glaube, bei uns war's mal so ein Espresso 2,50, 2,80, 3, 3,20. Das sind so Preise, die funktionieren. Und wo der Konsument sagt, ja, ist nicht billig, aber der andere hat vielleicht einen Hausbrand oder einen Illy oder einen Lavazza oder was auch immer. Und dementsprechend aber auch die Kaffeemaschine dazu und der Service. Aber natürlich gibt's auch einen Preis, wo das dann immer funktioniert. Ich glaube, ein Espresso um 4 Euro, 4,50 Euro, 5 Euro in Tirol, da würde der Konsument dann eher sagen, okay, passt, danke, jetzt wäre ich gerade gepflanzt, sagen wir im Tirolerischen, dann trinke ich gar keinen Espresso und dann gehe ich wieder. Und kämen du ja nimmer. Ja, deswegen, den richtigen Preis zu finden, ist extrem wichtig. Und er muss zum Produkt passen. Natürlich auch zur Marke passen, hundertprozentig. Wir sind jetzt nicht der Humpty-Dumpty und Billigmeier. Wir sind jetzt auch nicht die Marke, die was jetzt im Discounter drin steht und von der Palette unbedient verkauft wird, sondern wir sind schon Nordica, eine der weltgrößten Marken, der Skischuhmarken der Welt, berühmt momentan und bekannt und auch die Händler wissen es, glaube ich, momentan mit unserer Schwestermarke haben wir gerade aktuell die besten Innenschuhe am Markt. Da haben wir eigene Produktionsstätten. Das können die Mitbewerber aktuell nicht so leicht kopieren. Da haben wir eine Philosophie, die ist wirklich mit Coke-Innenschuhe 3D geformt, unglaubliche Passform, wahnsinnig weiches Zungenbedding, wo man einfach einen sportlichen Schuh baut, aber trotzdem mit einem Wahnsinnskomfort.
Ist das eigentlich patentiert?
Patentiert nicht, aber du kommst als Marke mit deiner Philosophie nicht von der Stelle und durch gewisse Fertigungstechniken. Also auf Deutsch sagt, wir können zum Beispiel dreifach und vierfach spritzen, Triple Injection, Dreifachspritzung, Plastik in weiches Plastik, hartes Plastik, mittelhartes Plastik in einen Spritzvorgang zu verbinden und zu spritzen. Dadurch können wir natürlich sehr exakt steuern, wo ist der Skischuh hart, wo ist er weich, wo braucht er weichere Lippen, damit der Ein- und Ausstieg leichter funktioniert. Und das können wir und diese Maschinen haben wir, die Patente haben wir, die Fertigungstechniken haben wir. Da kann jetzt nicht einfach ein Mitbewerber sagen, so, ich will das auch. weil im Hintergrund die Fabrik nicht da ist, die Technologie nicht da ist. Und deswegen wundert man sich ja manchmal, dass, warum machen die nicht einfach die Schuhe so, wie es der Nordiker macht, ne? Weil es nicht so einfach ist. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir haben eine der größten Skischuhfabriken der Welt in Ungarn, ungefähr eine Stunde hinter Budapest. Da produzieren wir 5.000 bis 7.000 Skischuhe am Tag. Da haben wir einen gewaltigen Output, aber natürlich auch qualitativ auf höchstem Niveau, wenn man das sieht, wie da in Time die Skischuhe produziert werden und vor allem auch wochenweise in Time quasi wie bei der Autoindustrie die Rohstoffe geliefert werden und es dann direkt verarbeitet wird, in der gleichen Woche meistens sogar, funktioniert im Skibereich mittlerweile ähnlich. Das ist dann schon faszinierend. Und auf der anderen Seite aber auch im Skibereich zum Beispiel, kann ich da auch sagen, wir sind die einzige Marke der Welt, die momentan zwei Holzkerne verbauen kann. Double Core heißt das bei uns. Das heißt, klassischer Ski, ein Holzkern. Titanal oben drüber und verschiedene Einlagen und eine klassische Sandwich-Konstruktion. Wir verbauen zwei Holzkerne. Das heißt Double Core und hat den Vorteil, dass man, wenn man zwei Holzkerne verbaut, man quasi zwischen den zwei Holzkernen einen Gummilayer einbauen kann, eine Dämpfung, und das dann verpresst. Also nicht die klassische Sandwich-Konstruktion mit einem Holzkern, sondern die klassische Sandwich-Konstruktion mit zwei Holzkernen. Und dadurch, durch den Gummilayer in der Mitte, können wir vier verschiedene Konstruktionen so bauen, also mit Titanal, mit dicken Titanal, mit dünnen Titanal, also hochsportlich, sportlich, normal, komfortabel. Also können wir verschiedene Varianten bauen von dieser Konstruktion. Das macht den Nordica aktuell außergewöhnlich im Skifahren, in der Performance, aber vor allem, wie es der Konsument spürt. Die Nordica-Ski sind extrem laufruhig. Und das, was mir einfach auch auffällt, wir haben natürlich die letzten Jahre viel Aufbauarbeit gehabt, um Nordica als Skimarke zu etablieren. Ist nicht so leicht, natürlich, als italienische Skischuhmarke an Ski, gerade in Österreich, zu etablieren. Die Technikergruppe hat vor 14 Jahren Blizzard gekauft. Man hat in Mittersil extrem viel investiert, über 14 Millionen investiert. Man hat mittlerweile eine hochmoderne Produktionsstätte in Mittersil. Es arbeiten da fast 200 Leute wieder, 150 bis 200, je nachdem. Man baut dort vor allem Blizzard und Nordica Ski. Wir bei Nordica haben eben diese Double-Core-Technologie mit diesem Gummilayer in der Mitte und dann mit fünf verschiedenen Konstruktionen, je nach Sportlichkeit. Aber das Fahrgefühl ist einzigartig. Also die Leute, die was da jetzt das erste Mal einen Ski ausleihen, die fahren runter und sagen, so was Gedämpftes auf der Kante, so leicht und trotzdem sportlich zu fahren, habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, das ist dann das Erfolgsrezept, wenn man Produkte baut, wo wirklich der Konsument ein Aha-Erlebnis hat. Mittlerweile braucht man nicht mehr drüber reden. Die Skimarke Nordica ist mehr denn etabliert. Es gibt mittlerweile da hinten, hinter dir steht der Blaue, der heißt Multipista. Das ist so ein bisschen ein hochsportlicher All-Mountain-Ski. Der was aber unglaublich variabel geht. Das ist so der klassische Ski, sportlich in der Frühfahrt, frisch gewalzte Pisten. Nachmittag ein bisschen mehr los, aufgeschobene Hügel und ich fahre trotzdem drüber mit dem Ski, als ob nichts wäre. Und durch den doppelten Holzkern dämpft er alles ab und fährt überall drüber. Und hinter dir direkt der Multigara, das ist dann die sportliche Geschichte, ist eben dann das Konzept auf sehr sportlich. Aber jeder, was mit die Ski fährt, sagt, unglaublich. Und die Kombination, die Ski werden gebaut in Mittersil und entwickelt in Mittersil, aber designt mit Italien. Und die Kombination ist natürlich genial. Ich kann bauen, wo Skibau zu Hause ist, kann designen, wo Design zu Hause ist. Das ist natürlich cool. Italien meets Austria quasi und das quasi in Mittersil. Und das macht schon Spaß. Also das ist schon eine coole Geschichte und das macht unsere Produkte, glaube ich, gerade aktuell als so besonders. Der Skischuh auf dem Bild, auf dem Werbeplakat, viel more Machine Precision, Pro Machine 130 S, das ist der erste Skischuh mit Lasertechnik. Also der Skischuh kommt ohne Design aus der Spritzform und wird nachträglich gelasert. Das sind wir jetzt die Ersten, die was eben Lasertechnik in der Shishu-Veredelung einsetzen. Und das macht Spaß.
Glaube ich auf jeden Fall. Wo wir auch wieder beim Thema Innovation sind. Was mich noch interessieren würde, also mal ein kurzer Seitensprung. Du warst ja, glaube ich, auch mal beim Dolomite-Projekt beteiligt, oder? Ist das dann eigentlich dieses Unternehmen, was du angesprochen hast, was dann verkauft worden ist?
Genau, ja. Dolomite war eine coole Zeit. Also ich hab Dolomite übernommen in Österreich, da haben wir in Österreich verkauft 3.500 Dolomite-Schuhe. Und natürlich hat unsere Company, die Techniker Group, extreme Erfahrung, Patente, Historie in Sachen Skischuhbau, aber auch Schuhbau. 1939 Nordica waren eigentlich früher Militärstiefel und hat sich dann eben zur Schuhmarke entwickelt. Nordica zum Beispiel, nur abgesehen davon, Inventor und eigentlich die Marke, die die Spritztechnik erfunden hat, um den Plastik-Skischuh quasi zu etablieren, wie wir ihn heute kennen. Flex, dass man auf den Skischuhen 130, 120, 110 Flex draufsteht und die Härte kommt von Nordica, wurde von Nordica etabliert. Also vieles kommt aus Italien und auch eben das Wissen über Wanderschuhe, Bergschuhe, Freizeitschuhe, Schuhe. Das ist quasi das Thema. Und das Monte Belluna, die Region, wo wir da unten sind, ist eigentlich über die letzten 50 Jahre das Herz, das Herz gewesen und ist von sämtlichen Schuhbauern der Welt. Und in unserem Konzern ist auf der einen Seite, haben wir das Glück, dass unsere Firma Lowa gehört. Und Lowa ist der Marktführer in Bergschuhen. Lowa verkauft über 3 Millionen Schuhe im Jahr. Ist extrem erfolgreich. Uns gehört aber auch Moonboot. Unser Besitzer Giancarlo Zanatta, mittlerweile über 80 und trotzdem täglich in der Firma. Und das bei einem Unternehmen, was über 3000 Mitarbeiter hat. Er steht immer in der Früh immer da und sagt, wer zu spät ist. Warum und weshalb? Okay. Und der Giancarlo Zanatta zum Beispiel, der hat auf deiner Seite der Lowa gekauft. Habe ich mal gefragt, stimmt es, dass du Lowa gekauft hast an einem Dienstag? Sag er, na, am Mittwoch, weil am Dienstag habe ich auf die Bank müssen. Und auf der anderen Seite, im Moonboot, der hat die Landung gesehen, die Mondlandung gesehen und hat gesehen, was die Astronauten für Schuhe haben. Und hat sich gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee. Und so wurde der Après-Boot, Moonboot, erfunden. Und bis heute eine Riesenerfolgsgeschichte.
Also 3000 Leute, das ist ja riesen, also da muss man ja schon viel Umsatz machen. Also muss man schon viele Moonboots verkaufen am Ende des Tages.
Ja, mit Moonboot alleine machen wir es nicht, aber natürlich mit Lowa, Rollerblade, Moonboot, Blitzertechniker, Nordica, Blade Runner.
Also insgesamt über die ganze Gruppe sind es 3000.
Insgesamt, okay, ja. Und insgesamt machen wir über um die 500 Millionen Euro Umsatz. Ja, ja. Das auf alle Fälle. Na, und dann eben auch Dolomite. Und Dolomite, immer eine traditionsreiche Marke. Nur Dolomite war sehr spezialisiert im Bergschuhbereich damals. Und auf Deutschland in Österreich hat man geredet über einen Lowa. Da gibt es einen Lowa Renegade. Das ist der Lowa-Schuh schlechthin.
Wie Bramsole.
Heute noch. Ja, und Passform. Den braucht man nicht anpassen oder irgendwas, sondern reinschlüpfen, wohlfühlen und los geht's. Nach wie vor einer der besten Schuhe, was es gibt auf dem Planeten im Wander- und Trekking-Bereich. Aber natürlich in Österreich wenn jemand über Bergschuhe nachgedacht hat, dann haben sie sich gedacht, Lowa, Meindl, La Sportiva, Salewa und irgendwann mal kam Dolomite. Und ich war dann zuständig für Dolomite und ich habe halt aus meiner Vergangenheit mit Timberland, habe ich halt gelernt, dass das große Geld zu machen ist im Freizeitbereich. Also auf Deutsch gesagt, wenn jetzt der klassische Timberland Boot nicht der Boot wäre, was halt Millionen von Leuten zur Jeanshose anziehen, in Freizeitbüro und. Weil man muss nur schauen, wenn der Herbst kommt, dann kommen auch wieder die Timberland-Schuhe zu den Jeanshosen. Und ich habe mir gedacht, so in die Richtung muss es gehen. Und wir haben dann auch Briefing gehabt, die Designer haben dann auch Zeichnen angefangen. Und dann haben wir ein Meeting gehabt und uns haben sie den Schuh vorgestellt. Und ich weiß noch sehr gut, dann ist der Schuh am Tisch gestanden. Und ich habe den Schuh gesehen und Cinquanta Quattro heißt das Modell, Dolomite. Und ich habe den Schuh dann gesehen und habe gewusst, das ist es. Sie haben das richtige Design gefunden. Er war genau leichte Rauhlederoptik in verschiedene Farben. Die Schnürsenkel waren in verschiedene Farben. Italienisches Tricolore hinten drauf bei der Ferse. Vibram-Sohle, aber mit ein bisschen gröber, dass ich trotzdem auch dem gerecht werde, was sich gerade so verändert hat. Nämlich, was hat sich verändert? Das Wanderverhalten der Familien hat sich verändert. Wenn ich früher das Wandern hergenommen habe und damals war halt auch die Entwicklung mit Hexenwasser in Elmau und die Familien sind da hochgefahren und dann war da eigentlich ein Schotterweg am Berg oben und dazwischen Wasserspiele und Rutschen und dies und das und schlag mich tot. Aber es hat sich verändert und eigentlich so ein Schuh hat genau für sowas perfekt gepasst und mehr musste es auch nicht sein. Und trotzdem, wenn er die Gondel runtergefahren ist und er ist wieder nach Hause gefahren, konnte er den Schuh da zu Hause auch anziehen als Freizeitschuh zu den Jeanshosen, so wie den Timberland-Schuh. Ja, und natürlich haben wir dann drei, vier Farben gehabt, dann haben wir 6, 7, 10, 8, 18, 22 mit Gore-Tex, ohne Gore-Tex, in hoher Version, in niedriger Version und, haben das Spiel dann natürlich gespielt. Die Marke ist halt nur erfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen, gehört mittlerweile zum Scott. Wir haben es damals verkauft, aber natürlich, ich schätze die Marke sehr und auch wenn ich heute noch die Produkte sehe, ist nach wie vor ihr Topseller, freut es mich natürlich, dass man auch dort Spuren hat hinterlassen dürfen. Ja, aus den 3000 Schuhe sind dann gleich eigentlich 48.000 Schuhe im Jahr geworden. Und es zeigt aber, wenn man das Richtige macht, zum richtigen Preis, für die richtige Zielgruppe, dann kann man da Großes bewegen. Sehr Großes.
Woher kommt dein Gespür generell für Marken oder für Entwicklungen? Also wann weißt du, was passiert? Wann weißt du, also woher kommt es auch? Also wenn du sagst, die Designer, Designerinnen stellen einen Schuh hin und du weißt, das ist es jetzt. Woher kommt das?
Man ist ja ein gewisses Gespür und ich glaube, das hat sich über die letzten Jahrzehnte bei mir entwickelt. Manchmal wundert es mich selber, aber auch mit den Forecasts und Vorberechnungen und Kalkulationen, da bin ich sehr präzise. Also ich lande bei 65.000 Skischuhen in Österreich ungefähr bei 1,5%, wo ich daneben liege. Also das sind dann 900 Schuhe, sagen wir jetzt halt mal so grob. Weiter daneben liege ich nicht. Und das ist auf der einen Seite eine gewisse Gabe, auf der anderen Seite viel Erfahrung und natürlich auch Bauchgefühl. Ein bisschen Hirnschmalz gehört auch dazu. Aber was für mich ganz wichtig ist, ist auch einfach auch was so Veränderungen aus der Vergangenheit waren, mitzunehmen in die Beurteilungen und dann aber auch transformieren in die heutige Zeit. Wir haben zuerst geredet auch in unserem Vorgespräch über Marken, die was gekommen sind und gegangen sind. Wir haben über Phoenix und Spider geredet. Ich habe heute das Beispiel Opel haben wir mal angesprochen mit dem Marketing-Seminar, wo gefragt haben, sag mir eine Marke, die jeder kennt, aber keiner kauft. Und bei 500 Leuten in dem Seminar in der Halle haben 450 zugleich gesagt, Opel. Das hat mich natürlich damals schon schockiert und ich habe mich dann auch beschäftigt, warum das eigentlich damals passiert ist. Weil Opel jetzt zum Beispiel heute hat ja wieder coole Autos, ist ja eine coole Marke. Nur früher war es eine legendäre Marke in der Zwischenzeit und ich habe dann recherchieren angefangen. Warum? Und sie haben dann falsche Motorisierungen gemacht. Sie haben dann Benzinmotoren mit einem extrem hohen Verbrauch gehabt, die was in der Zeit sich aber schon in eine andere Richtung entwickelt haben. Der General Motors ist damals eingestiegen und die haben damals diesen strategischen Fehler der Marke gemacht. Obwohl die Marke früher, die ganzen Damen, Mädels, die sind alle den Opel Corsa gefahren. Gell? Genauso auch wie jetzt Volkswagen, wenn man jetzt nimmt Volkswagen, der Name sagt es ja eigentlich, wäre eigentlich der Volkswagen, der Wagen fürs Volk, für alle. Manchmal kommt man vor, das ist halt eher der Dacia. Ist sicher ein Funke Wahrheit dahinter, ja. Na, aber da muss man sich dann fragen, und ich schätze Volkswagen sehr, gell? Also ich bin früher auch Volkswagen gefahren, Multivan, ich habe ihn geliebt. Nur man muss sich dann schon fragen, auch bei der Marke, wer waren wir früher, wer sind wir heute? Wo wollen wir hin? Wie soll es weitergehen? Und deswegen auch die strategische Ausrichtung und auch dieses Bauchgefühl zu verknüpfen mit Entscheidungen ist extrem wichtig. Und deswegen Porsche aktuell, oder jetzt haben sie gerade einen neuen CEO, deswegen steigt auch Gott sei Dank wieder die Aktie, aber prinzipiell muss man sagen, was da die letzten 3 Jahre passiert ist, war schon sehr interessant. Da sind Kunden ins Autohaus und haben gesagt, grüß Gott, ich möchte wieder das gleiche Auto kaufen, ich bin sehr zufrieden. Das gibt es nicht mehr. Also es ist ja bald, als wenn ich auf einen Würstelstandl gehe und sage, ich möchte Würstel, nicht mehr Würstel haben wir groß mehr. Gell? Also, und der rudert jetzt auch wieder zurück. Gell? Also der holt jetzt halt auch wieder diese DNA, was die Klientel sucht und möchte. Natürlich muss es transformieren in die heutige Zeit. Ich kann ja ein sportliches Auto bauen und trotzdem ein Hybrid einbauen und kann mit der heutigen Zeit gehen. Aber ich muss ja nicht die komplette Marke über den Haufen schmeißen. Und nichts gegen Porsche, gell? Also ich schätze die Marke sehr, gell? Ist ja Legende. Wenn man das Logo sieht, stellt so schon die Hohe auf, im positiven Sinn. Gell? Wir selber haben seit 14 Jahren Mercedes-Benz-Kooperation, deswegen ich bin durch und durch Mercedes. Habe auch mit der Marke alles erlebt, vom damaligen totalen Redesign. A-Klasse, B-Klasse hat man früher gekannt. Elchtest, Auto fällt um, Design sehr eckig, ganz früher dann noch die Wackeldackel und. Wenn man Mercedes heute anschaut, extrem modernes Design, Innovation Leadership, jetzt gerade die ganzen Elektroauto, was sie bringen mit der 800 Volt Struktur, mit 750 Kilometer Reichweite, Interieur, was wirklich sagenhaft ist, und da dieses Erlebnis im Auto, ich glaube, da ist die Marke, die passt da zu uns, die passt zu mir, die passt zu Nordica. Das passt einfach seit 14 Jahren perfekt zusammen. Aber auch da habe ich gelernt, ich kann nicht ein Elektroauto präsentieren mit 300 Kilometer Reichweite, was im Winter 200 hat, und der liebe Mitbewerber Tesla kommt schon mit einem Auto mit 600 Kilometer. Ich muss schon dem Markt nicht nur folgen, sondern dominieren. Ich muss dabei sein. Jetzt hat's BMW, Mercedes, wie sie alle heißen, haben es jetzt wieder geschafft, mit der neuen 800-Volt-Struktur wieder den Markt nicht zu dominieren, aber in den Top 5 dabei zu sein. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dass es auch der deutschen Autoindustrie gelingt. Aber ich sage, dieses Bauchspür kommt bei mir wirklich von, weil ich mal Gedanken mache über alles, über A bis Z. Ich sehe Veränderungen bei den Fluglinien. Früher hat es Ryanair gegeben. Dort gemeint, Air Berlin kann Preise verlangen, was sie wollen, bis es irgendwann einmal nicht mehr gegeben hat. Es gibt halt Booking.com. Warum? Weil einfach die App sowas von simpel funktioniert, dass jeder Gast ja sicher bald denkt, soll ich jetzt bei der Rezeption anrufen, die was dann abhebt oder nicht abhebt und zurückschreibt oder nicht zurückschreibt, oder Moment, ich verbinde weiter, oder soll ich die App verwenden? Zum Glück gibt's da jetzt hat auch eine Strategie von der Hotellerie, um auch eben eigene Plattformen aufzubauen und auch besser zu werden, um auch wieder den Prozentsatz an Booking.com zu reduzieren, weil die Abhängigkeit ist natürlich auch in dem Bereich furchtbar. Aber der Erfolg kommt aus einer ganz simplen Geschichte. Die App funktioniert simpelst. Ich gebe ein Jeselo, Zeitraum, sofort die freien Zimmer, buchen per Fingerdrück. Und das ist das, was ich dem Kunden halt eigentlich liefern kann. Er will es simpel haben und einfach und schnell und unkompliziert. Und das will er eigentlich überall haben. Ja, bei den Autos kommen jetzt zum Teil mechanische Tasten wieder zurück. Muss ein bisschen schmunzeln, weil der Kunde halt doch, er will es einfach und simpel haben. Es darf nicht zu kompliziert werden. Ein Mix aus Technik, aber trotzdem simpel. Und deswegen sage ich, so Sachen zu sehen und nachzudenken, warum hat sich das zum Positiven oder zum Negativen entwickelt, ist nicht so schwer. Ja, wenn ich halt Autobahnraststätten, die Konkurs gehen, anschaue und ich hab mal die letzten 3 Besuche dort vor Augen gehalten, ja, dann wundert's mich nicht. Dann wundert's mich wirklich nicht. Und ich sag halt, weil heutzutage schaut halt auch ein Café, ein Restaurant anders aus wie vor 20 Jahren. Und heute habe ich halt helle Möbel, manche haben einen Ibiza-Style, manche haben eine andere Beleuchtung, wie eine Terrasse, was eine Terrasse für Flair hat, heutzutage ist anders wie vor vielen, vielen Jahren. Ein Bad habe ich anders gefliest in die 60er, 70er Jahre, wie ich es heute fließe. Heute sind die Fliesen riesengroß, ich vermeide viele Fugen und. Und ich arbeite nicht mit hellgrüne 15x15er Fliesen. Und das sind Veränderungen, die gibt's in alle Bereiche. Die Gastronomie, Hotellerie hat sich verändert. Der Automobilsektor hat sich verändert. Aber auch der Sportbereich, der Modebereich und sämtliche Bereiche haben sich verändert. Und das muss ich sehen und da muss ich mitgehen. Ich sag immer, wenn der Wind bläst, bau Windmühlen. Ja, aber nichts anderes. Weil dann hast du was davon. Und mit Veränderungen muss man mitgehen, ob es uns passt oder nicht. Gell? Manche Veränderungen sind vielleicht so schnell, dass sie im ersten Moment nicht als sinnlos erachtet werden. So wie die Elektromobilität am Anfang war ja wirklich, die ersten Generationen Autos waren kompliziert und schwierig und du bist durch die Gegend gefahren mit dem Handy, hast die Ladestation gesucht, das war ja Geocaching für Große. Aber heute ist es alles anders. Deswegen auch die Leute, was von damals negative Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sich jetzt einmal ein Auto ausleihen würden mit einer Karte, ob das bei BMW, Mercedes, Audi oder Volkswagen oder Porsche oder wem auch immer ist, und dann einmal das erleben würden, was es heißt, mit 350 kW aufladen, 600 Kilometer durchzufahren und dann eine einzige Karte verwenden, die man dran haltet und es funktioniert überall und wird abgerechnet, dann würden sie auch anders denken über das Thema. Aber ich sage, die Veränderungen, die muss ich sehen und erkennen und wahrnehmen und annehmen.
4 Fragen habe ich noch an dich, Tobias, weil du gesagt hast, wenn der Wind bläst, dann muss man Windmühlen bauen. Ich versuche die Überleitung zu bauen. Wenn der Wind bläst, wie schaut der Skisport in ein paar Jahren aus? Was ist dein Gefühl?
Wie schaut der Skisport in ein paar Jahren aus? Also, das ist eine interessante Frage. Auf einer Podiumsdiskussion haben sie mich mal gefragt. Klimawandel auf alle Fälle. Ja, also, wir haben ein Riesenthema mit Klimawandel. Also, wir sitzen heute haben wir datumsmäßig, sind wir heute der 26. Juni, sitzen wir in Innsbruck. Die letzten Tage, glaube ich, haben gezeigt, dass es extrem heiß ist und die ganze Woche gewesen ist. Ich glaube, der Klimawandel ist Fakt, hundertprozentig. Das darf man und kann man nicht bestreiten. Für uns Skisport hat sich in dem Sinn entwickelt, dass es auf der einen Seite natürlich heißt, da gibt es eine Beschneiung, keine Frage, die sich auch weiterentwickelt hat. Also ist ja interessant. Was ich interessant finde, ist, auf der einen Seite, viele Unternehmen dieser Welt haben Angst vor Greenwashing. Trauen sich auch kleine Veränderungen nicht zu kommunizieren. Wenn ihr halt seht, dass Skigebiete eigene Wasserkraftwerke installiert haben, Windkraftwerke installiert haben, aber sich nicht trauen, es zu kommunizieren, weil es ja in Greenwashing enden könnte, finde ich es schade. Gell? Auf der einen Seite, es hat sich natürlich in der Beschneiungstechnik hat sich extrem viel verändert. Es hat sich im Fußabdruck hat sich einiges verändert, wie Effizientheit natürlich Leitner und Doppelmayr ihre Lifte bauen. Die Beschneiungstechnik hat sich geändert. Der Wasserkreislauf hat sich verändert. Aber auch natürlich die Stromerzeugung der Gebiete selbst tut sich laufend verbessern, verändern und kriegt immer mehr einen ökologischen Fußabdruck. Und das macht auf der anderen Seite unser Geschäft sicherer. Ich kann mich erinnern, vor 35 Jahren oder 40 Jahren, muss man eigentlich schon sagen, da hat es in Kaltenbach einmal zu Weihnachten geregnet bis ganz hoch. Da war aus, gell, Schluss mit lustig. Und das Risiko haben wir heute nicht mehr. Gell, also den kompletten Ausfall, den gibt's heute nicht mehr. Die Skigebiete können relativ schnell in 3 Tagen zuschneiden, können dann eigentlich gewährleisten, dass der Skibetrieb nicht nur gut, sondern sehr gut funktioniert. die Erwartung des Kunden ist ja eine andere. Man muss sich vorstellen, früher ist der Kunde gekommen und die, was ja, wir sind über die Lawinengalerien, sind wir oben gesprungen mit den Ski, 3,50 Meter Schnee und. Heiztag will er, der Gast einen halben, dreiviertel Meter Schnee haben, schönes Wetter, gute Pisten und am liebsten nicht anstehen am Lift. Ja, das, und eine gute Gastronomie und Infrastruktur in Skihütten und so weiter. Das hat sich geändert, und aber nicht in einem negativen Weg. Und ich glaube, der Skisport ist auf einem guten Weg, dass wir auf der einen Seite stabil ist und gutes Business haben. Was ja viele vergessen ist, dass der Skisport wirtschaftsmäßig, tourismusmäßig von der ganzen Infrastruktur und von der Region und von der Wertschöpfung unglaublich ist. Also ich sage jetzt, Zillertal ohne Skilift im Sommer, aber mittlerweile, wenn wir jetzt das Fichtenschloss anschauen in Zell, tolle Entwicklung auch im Sommer, aber im Winter ohne Skilifte kann man gar nicht drüber nachdenken. Gell? Also und dementsprechend unterlernt. Und ich sage, von unserem Tourismus lebt ja nicht nur der Liftkaiser oder der Liftbedienstete, sondern es leben ja in Wahrheit alle. Der Hotelier, der Elektriker, der Installateur, das Sportgeschäft, es leben ja wirklich im Tal fast alle von Tourismus. Und natürlich haben wir durch dieser in sämtlichen Tourismusgebieten dieser Welt auch eine tolle Infrastruktur, wo natürlich auch der Einheimische profitiert. Nicht immer profitiert, also man muss ja das Thema Verkehr immer mit einem
Zillertaler
kritischen Auge ja, betrachten. Ich sage aber auch, das, was ich immer appelliere, und deswegen gefällt es mir auch, dass wir heute den Podcast aufnehmen und dass wir miteinander das Gespräch führen. Auf der anderen Seite, vielleicht kann man mich ein bisschen besser kennenlernen, auf der anderen Seite aber auch, was ich schon sagen will, über Themen diskutieren, immer auch sachlich bleiben und auch über Persönlichkeiten diskutieren, immer sachlich bleiben. Ich erlebe es oft, dass natürlich, wenn man jetzt eine Persönlichkeit ist, was viele Leute kennen oder viele oder mehr Leute kennen einen, wie ich selbst kenne, das geht jedem so, das geht wahrscheinlich jeder bekannten Familie an die Täler so, die was irgendwelche Unternehmen führen. Aber ich sage immer, respektieren, was geschaffen wurde, gell? Nicht kritisch drüber reden. Gell? Ich sage jetzt ein kleines Beispiel, auch im Zillertal die Diskussion, ja, wir haben ein Verkehrsproblem und man muss drüber nachdenken. Und es gibt viele Ideen und viele Konzepte und hoffentlich kommt bald eine Lösung, nicht morgen, sondern heute, wenn es nach mir ginge. Aber man muss immer sachlich bleiben. Gell? Es gibt einfach Lösungen, die könnten funktionieren, es gibt Lösungen, die gehen einfach nicht. Und da brauchst du natürlich alle Beteiligten. Und auf der anderen Seite aber auch erfolgreiche Leute erfolgreich lassen, und auch nicht immer kritisch reden über Persönlichkeiten, die was einfach auch viel geschaffen haben und Unternehmer. Man muss nicht ständig über die Scheibers in Obergurgl oder über die Falkners in Sölden oder die Schulz im Zillertal oder die Denks oder wie sie alle heißen. Soll man doch froh sein, dass die alle was miteinander weiterbringen und dass da wirklich tolle Sachen entstehen. Egal, ob das jetzt in Obergurgl mit den Liften sind in Sölden, was die letzten Jahre passiert ist mit dem Tourismus und da die Standbeine, was sich das Ötztal mittlerweile geschaffen hat, mit der Bike Republic, mit dem Aquadom, mit dem Sommer- als auch Wintertourismus, den Area 47 und so weiter, oder Hinterdux, wie sich eigentlich, früher war ein Bergwerk in Hinterdux, heute haben wir einen tollen Ganzjahrestourismus in Hinterdux, oder im Zillertal, eben, man sieht es ja mit dem Golfplatz oder mit dem neuen Hotel, was jetzt gebaut wird. Da soll man sich doch freuen, dass sowas weitergeht. Deswegen höchsten Respekt jedem Unternehmer.
Du legst eigentlich genau die Brücke, weil Persönlichkeiten, du hast ja auch viele Persönlichkeiten kennengelernt, Nordic hat ja auch viele Kooperationen. Du hast auch die Kooperation mit Mercedes angesprochen, ist natürlich auch die erste Frage, war das eine Mercedes-Tür, die auf dem Auto von Niki Lauda gelandet ist oder war das eine andere Tür? Und auch welche Persönlichkeiten konntest du kennenlernen und was konntest du von diesen Persönlichkeiten lernen?
Prinzipiell in meiner Karriere habe ich natürlich das Glück gehabt, viele Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen. Manche aus Zufall, manche, weil wir einfach bei Events aufeinander gelaufen sind und da gibt es natürlich viele Anekdoten. Mit Niki Lauda war es ganz witzig, da war ich eigentlich nur junger Außendienst in Lech und hab beim Strolz, da war Tourismusbüro und dann Sporthaus Strolz und da waren 3 Parkplätze, konnte man parken. Ich war da ein bisschen zu faul und wollte da unbedingt so nah dran ans Geschäft wie möglich und dräng mich dann in die Mitte rein und schmeiß mir die Tür auf und zack, bumm, Riesenmatze in einem Mercedes. Bis ich dann beim Strolz im Geschäft rausgefunden habe, wem das Auto gehört. Und das war eben von Mercedes-Benz damals zur Verfügung gestellt, das Auto für Niki Lauda. Und so hat man sich dann gesehen und miteinander gelacht. Bei einer Abendveranstaltung in Zürich hat man sich dann wieder gesehen. Natürlich hat er mich erkannt, der Bursche, was ihm die Autotür draufgeschmissen hat. Ja, und da hat man natürlich viel erlebt in den letzten Jahren. Dominik Baris, der erste Abfahrtsieg in Kitzbühel, werde ich nicht vergessen. Der damalige Rennchef Knaus Börni, der Wild Patrick, ich heute bei Head, schätze ich auch sehr, in Börni auch sehr, von Knaus Hans, der Bruder, war bei uns Rennchef. Hat erst einen Kitzbühel-Sieg gehabt, der Dominik, und im Londoner ist immer die Tradition, Bier ausschenken, Mitternacht, oben ohne, für den Abfahrtssieger. Und der Security wollten Dominik Baris nicht reinlassen, weil er nicht gekannt hat. Ja. Und das war so witzig, weil dahinter war der Darren Rolson mit der Teamjacke mit X Sponsoren drauf. Und ja, werde nie vergessen, das sind schon bleibende Eindrücke. Bode Miller habe ich mal kennengelernt. Mit Bode sind wir, Bode war ja natürlich ein sehr lustiger Kerl, sowohl am Tag als auch in der Nacht.
Hast du ihn eher während des Tages kennengelernt oder eher in der Nacht?
Nein, Tag und Nacht kann man fast sagen, aber mit dem Bode war es so. Wir haben damals eine legendäre Zeit gehabt bei Nordica. Wir haben damals, André Myhrer, Hargin, Razzoli, da haben wirklich extrem vieles, Schweden und Italiener, Schweden, Deutsche sind da mit Nordica gefahren. Also sind ja wirklich, es war ja Wahnsinn. Wir haben da einen Slalom-Gesamtweltcup gewonnen. Und der Bode, ich glaube, der Bode ist in seinem Leben fast jede Skimarken gefahren, außer Nordica. Ich weiß nicht, ganz früher K2 und dann ist er ja noch Rossi gefahren und Head ist er dann zum Schluss gefahren und viele Marken. Er hat immer bei uns getestet und wie es der Geier will, nie unterschrieben. Also es war unglaublich. Obwohl er früher Dobermann-Rennschuhe gefahren ist. Er ist unserem Dobermann, den schwarzen Rennschuh da oben. Den gibt es schon seit über 20 Jahren, immer natürlich verbessert und weiterentwickelt. Und den ist der Bode damals schon gefahren. Und der Bode hat damals lapidar am Abend, ja, geniale Idee, eigentlich das Coolste wäre, wenn man als Skifahrer 2 Marken fahren dürfte. Und, 2 Marken, ja, bist du komplett irre. Das wäre genial, weil da fahre ich in der Disziplin mit der einen Marke und mit der anderen Marke, da war ja Nordica momentan sowieso ein Wahnsinn. Ist natürlich nie was geworden, weil erstens sowas hätte FIS oder sonst irgendwelche Verbände oder was hätten das nie zugelassen, die Skimarken wahrscheinlich auch nicht. Nur natürlich aus seiner Perspektive war das natürlich cool gewesen, wenn er sich aus ihm bei jeder Disziplin die Marke mit dem besten Material suchen hätte können. Ja, und so hat man dann natürlich Persönlichkeiten kennengelernt. Felix Neureuther, Felix schätze ich sehr, ist zu uns gekommen, war damals ein unglaublicher Transfer von Atomic zu Nordica. Felix Neureuther, ja unglaublich, jetzt wechselt von Atomic zu Nordica. Hä? Und hat dann eigentlich bei uns die erfolgreichsten Zeiten seiner Karriere gehabt. Felix Neureuther ist ja wirklich zur Felix Neureuther-Legende geworden in der Zeit bei Nordica. Wir sind nach wie vor freundschaftlich verbunden. Er hat in einer privaten, schweren Zeit mit meinem Junior hat er uns sehr geholfen. Und manchmal ist einfach auch nur mit Telefonieren, Videotelefonie, Anrufen, Nachfragen da sein. Aber das zeigt, der Charakter vom Felix Neureuther ist unglaublich. Und bin ich sehr dankbar. Aber ich habe auch viel gelernt. Und der Felix zum Beispiel, da waren manche Leute everyone's darling. Aber wenn er mal nicht Zeit hat, dann was ist jetzt mit ihm los? Man muss jetzt jeden Athlet, ob jetzt prominent oder Skifahrer und jede Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht, muss man verstehen, weil irgendwann einmal gibt es vielleicht 5 Minuten, wo man einfach kein Selfie machen will und kein Autogramm und. Deswegen, es sind alles nette Kerle. Ob das ein Marcel Hirsch ist, ein Hermann Mayer ist, ein Felix Neureuther, es sind alles nette Kerle. Natürlich damals als Athlet waren es natürlich auch alle sehr extrem. Und ein Athlet ist ja in einer gewissen Weise ein Egoist. Also in Schwertzig kommt da nicht so weit, gell? Ein Geschäftsmann auch nicht, wenn er jetzt nur der liebe Kerl ist. Aber ich glaube, ich habe sämtliche Prominente und vor allem sportliche Athleten habe ich kennengelernt, die was alle ihren Weg gegangen sind, aber extrem sportlich, aber sehr kollegial. Chetel André Amott und Lasse Tschüss haben mal eine witzige Dame und hat eine witzige Geschichte erzählt. Waren sie unterwegs miteinander im Weltcup. Und irgendwann einmal fragt dann Tschüss, ja, das ist ja Wahnsinn, also das ist da, du die ganze Woche keine Zähne putzt, weil die Zahnbürsten ist nur druckend bei dir. Das ist ja Wahnsinn. Sagt er, na, warum? Die linke ist wohl meinige. Jetzt haben sie die Woche mit der gleichen Zahnbürsten putzt. Und das sind halt also Anekdoten und Geschichten von Rennläufern, die was aber zeigt, es sind Menschen und es sind alles liebe Kerle und liebe Mädels, sowohl die Athletinnen als auch die Athleten. Der ganze Profisport sind natürlich alles extreme Leute. Ja, ich war jetzt gerade bei einem Golfturnier zuschauen. Natürlich, wenn du Golfprofi bist und dort Tag und Nacht Golf spielst und trainierst und machst und ein Schlag ist schon Weltuntergang, dann bist du natürlich ein bisschen extrem in dem, was du tust und wie du bist. Genauso sind natürlich auch die Athleten, aber es sind in Wahrheit, was ich jetzt die letzten 24 Jahre erlebt habe, alles total liebe Leute. Sowohl Männer als auch Frauen und es macht einfach auch Spaß, in dem ganzen Zirkus unterwegs sein, weil es sind wirklich tolle Persönlichkeiten. Und bin ja auch froh, dass ich die kennenlernen habe dürfen, weil ja, viel erlebt, viel gesehen, aber auch mit Wertschätzung. Ja. Ich glaube auch viele Promis, das ist ja ganz witzig, wenn ich irgendwo auftauche, kennen mich viele vom Gesicht her, weil ich auch über die Jahre bei vielen Events dabei war, aber sie wissen meinen Namen nicht. Gell? Das ist dann ganz witzig. Ja, aber na, so gesehen. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, bereue ich auch nichts. Habe es jede Minute genossen, wo ich mit der Persönlichkeit oder Berühmtheit treffen habe dürfen und Sachen erleben habe dürfen.
Zwei andere Persönlichkeiten in deinem Leben, deine zwei Söhne. Also du hast ja einen Sohn schon angesprochen, Christopher, ist höchstwahrscheinlich der Ältere mit 22.
Genau, der
Christopher. Und der zweite ist, glaube ich, 17, oder?
Ja, genau. Genau. Also ich habe zwei wilde Burschen. Im wahrsten Sinne des Wortes sind beide sehr talentierte, aber auch fanatische Motorradfahrer. Und der Niklas und der Christopher. Christopher ist 21 und der Niklas ist 17. Beide in der beruflichen Ausbildung. Der Christopher hat schon erledigt. Also der möchte eigentlich dann als nächsten Schritt den Meister machen. Der Christopher ist Mechatroniker und Mechaniker bei KTM, Kini KTM, beim Heinz Kinigartner und beim Hannes Kinigartner. Und der Niklas ist IT-Techniker, macht die Lehre beim Binderholz, ein Unternehmen, was ich auch sehr schätze. Quasi von der Zillertaler Holzsägerei zu Milliardenunternehmen gewachsen. Höchsten Respekt und bin ja auch froh, dass mein Niklas dort gelandet ist und dort seine Ausbildung machen darf.
Was konntest du von deinen Söhnen lernen?
Von meinen Söhnen habe ich viel lernen können. Ich sage jetzt, ich glaube, das Prägendste war mit meinem Großen, mit dem Christopher, war der 4.3.2017. Ist jetzt auch schon wieder 9 Jahre her. Es war eigentlich ein Tag wie jeder andere. Der Christopher war ein sehr talentierter Fußballer. Hat auch die Fußballmittelschule in Wörgl besucht, also spezialisiert quasi auf Fußball, war im Landesausbildungszentrum im Latz, Tirol. Hat einmal ein Probetraining bei Red Bull gegeben und war wirklich talentierter Fußballer, war im Tor und war außergewöhnlich. Also es hat man gesehen. Wenn er mal keine Lust im Tor gehabt hat, war er Stürmer und hat trotzdem einen Haufen Tore geschossen. Also es war interessant zu sehen. Und von einem Tag auf den anderen war alles anders. Der Christopher hat leider, man vermutet, beim Barfußauslaufen extremes Pech gehabt, was eingetreten und daraufhin eine Sepsis, eine Blutvergiftung kriegt. Und was dann passiert ist, war dann eigentlich eine dramatische Abfolge. Was mir aber und Christopher auch zu dem gemacht haben, was wir heute sehen. Der Christopher hat damals mit der Blutvergiftung, die ist leider falsch behandelt worden. Und da haben wir zum ersten Mal gelernt, dass erstens jeder Mensch Fehler machen kann. Und zweitens, ich weiß, wo die Fehler gemacht worden sind, aber ich weiß bis heute nicht, wer die Fehler gemacht hat, weil es mich nicht interessiert. Weil ich den Namen gar nicht wissen will, weil jeder Fehler machen kann. Ich sage immer, was dann danach, wie man zu Fehler steht, das ist eine andere Geschichte. Aber Fehler machen ist legitim und das kann jeder. Und das ist leider passiert. Der Christopher hat dann eine Sepsis beim Fuß gehabt mit einem Arterienverschluss. War natürlich damals extrem dramatisch. Was ich gelernt habe und meine Learnings aus der Zeit war, natürlich, wenn du halt dein Kind siehst auf der Intensivstation und die Ärzte sagen dir 3% Überlebenschance und du musst trotzdem um 12 Uhr mitternachts aus der Intensivstation raus, weil du nicht über Nacht bleiben darfst oder kannst und heimfährst, dann ist das einmal eine sehr prägende Zeit. Und auf der anderen Seite aber auch, zum Beispiel, warum ich mit diesem Aber ... so ein Problem habe, das kommt aus der Zeit, weil da muss man positiv bleiben und da muss man vorangehen und da muss man weiter tun und es kommt nie so schlimm, wie es den Anschein macht. Wir Menschen haben ja die Gabe, Klassiker kennt jeder, kriegst einen Brief an RSB, Anonymverfügung. Wir gehen gleich vom Schlimmsten aus. Führerschein weg, viel zu schnell oder 200 Euro Geldstrafe. Was kommt dann? 45 Euro. Aber dramatisiert haben wir uns und wochenlang haben wir uns narrisch gemacht. Das Leben ist anders. Er hat da sicher seine Handicaps, keine Frage. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, meine Einstellung auch seit damals ist, jeder Mensch hat ein Handicap. Ob das jetzt eine kleine Nase, großen Mund, kleinen Mund, viel Hirn, wenig Hirn, dick, dünn, jeder hat ein Handicap und die meisten Menschen sind ja mit ihm, mit sich selbst nicht zufrieden, was ich aber jedem empfehlen darf, weil so wie man ist man. Und ich glaube, das habe ich von meinem Sohn gelernt, von Christopher, weil wenn man den Burschen jetzt sieht, wie er Motorrad fährt, wie er Spaß hat, wie er wahnsinnig viele Kollegen hat, wie er seine Karriere und seinen beruflichen Werdegang gestaltet und ich habe natürlich das große Glück, dass er Heinz Kindergarten als Rallye-Legende und der Hannes die Geschichte mit dem Rollstuhl und Wings for Life und, die leben das natürlich schon vor. Das ist natürlich ein ganz tolles Umfeld auch für den Christopher, wo er das lernen hat können. Und erstens einmal geht es immer weiter und zweitens entscheidest du selber, wie es weitergeht. Geht's leicht weiter, schwer weiter, kompliziert weiter? Geht's mit lachendem Gesicht weiter oder geht's nicht mit lachendem Gesicht weiter? Und deswegen sage ich, ich habe heute auch ausgedruckt, also ein paar Bilder, was bei uns hängen in der Wohnung. Und da sind so nur so Floskeln, die habe ich damals aufgehängt, die hängen heute noch. Just be you, I can and I will, never give up, think big. Alles zu seiner Zeit, da ist eine Uhr oben, wo wir die Zeiger abmontiert haben. Weil wir wissen nicht, wann die Zeit ist, aber es kommt die Zeit. Aber du musst es erwarten und du musst darauf hinarbeiten. Genauso so bei der Genesung kannst du nicht auf den Tag genau sagen, wann alles gut ist. Manchmal wird es auch nicht so wie vorher. Es wird anders. Aber du kannst trotzdem dein Leben gestalten und kannst trotzdem auch deinen Spaß haben. Dass natürlich so eine Geschichte Einschränkungen hat und das auch nicht witzig ist, das ist klar. Aber damit leben lernen. Und das finde ich ja bei jedem Menschen finde ich das faszinierend, ob kleines oder großes Handicap. Damit leben lernen und weiter tun. Oder da habe ich das, I don't know where I'm going, but I'm on my way. Und ich glaube auch seinen Weg finden. Und da bin ich stolz, dass der Christopher seinen Weg gefunden hat, nach der Geschichte. Und aber wirklich eine coole Socke ist. Gell. Ich glaube, es freuen sich auch die Leute, wenn sie ihn treffen. Und er ist ja, glaube ich, sehr beliebt in seinem Freundeskreis. Er ist talentiert auf dem Motorrad, keine Frage. Er hat sein Handicap, hat er da zum Vorteil gemacht, weil er einfach Oberkörperbalance, die Motorik extrem fein justiert hat, also ganz anders. Aber natürlich gibt's auch Tage, wo's nicht so witzig ist, gell, wo Barfuß gehen wehtut und, gell, das ist schon ganz klar. Aber natürlich, ich habe gelernt, wirklich nichts zu dramatisieren, weiter zu tun, dankbar zu sein und eine Freude am Leben zu haben. Und aber nicht nachtragend sein. Ich glaube, das, was viele Menschen auch krank macht, ist, nachtragend zu sein. Man kann einem Menschen verzeihen. Und ich sage auch, es wird jetzt nichts nützen, wenn ich mich jetzt beschäftige, wer waren die und die haben das gemacht und das war der Fehler und. Wird Versicherungen geben, die für den Schaden aufkommen. Aber der Mensch dahinter, der einen Fehler gemacht hat, den würde ich nie suchen, weil das ist menschlich und das würde mich nur krank machen. Und deswegen sage ich auch, egal, wenn es ab dir mal wär's vielleicht, wenn der Nachbar dem anderen Nachbar verzeiht und man dort anstatt 25 Jahre zu streiten, einfach einmal über den Zaun drüber zu schauen und zu sagen, mach, setzen wir uns zusammen auf ein Bier, auf einen Kaffee, reden wir uns das aus, schwamm drüber, denken wir nochmal miteinander. Wäre leichter als 25 Jahre sich da umeinander streiten. Und das habe ich gelernt aus der Geschichte und macht, glaube ich, meinem Sohnemann zu was ganz Besonderem. Und der zweite Junior, der Niklas, der hat vor sechs Wochen hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt, einen schweren Motorradunfall in Völz. Da in Innsbruck ist er in die Berufsschule gegangen, ist dann da mit der 125er Maschine. Ist ja dann bei der Linkskurve Richtung Völz, also Innsbruck Richtung Völz, ist ja ausgeschossen, gegen einen Baum, Wadenbein, Schienbein ab, hat böse ausgeschaut und am nächsten Tag dann Compartment-Syndrom, Komplikation. Compartment-Syndrom, also quasi die Gefäßstruktur schwillt extrem an, großes Risiko, kann bis zur Amputation führen, also auf Deutsch sagt schnelles Handeln. Und in der Klinik haben wir dann das Pech gehabt, dass wenn jetzt zu wenig Operationsteams oder Kapazitäten frei sind, dann gibt's immer dann eben eine Reihung. Und beim Niklas war es dann so, Compartment-Syndrom, 15 Uhr Nachmittag, Wochenende, natürlich nicht die volle Mannschaft am Start, Unfall, Bergsteiger, Lebensgefahr, Leben vor Fuß. Der hat dann Operation verschoben. Verkehrsunfall, Beteiligung Kind, Leben vor Fuß. War dann die zweite Geschichte wieder verschoben. Prinzipiell ist er dann operiert worden um 11 Uhr auf Nacht. Es war dann schon dramatisch. Und es war ein bisschen Déjà-vu, weil natürlich mein Sohnemann, der Christopher, der Große, damals in der Klinik, haben sie ihm das Leben gerettet in Innsbruck. Und ich kenne ja die Schwestern und Ärzte von damals und zum Teil sind die heute noch da. Deswegen war das ein bisschen ein Déjà-vu jetzt halt mit dem Kleinen, mit dem Niklas. Klein ist gut, der ist über 1,90 Meter groß. Aber dass wir dann dort wieder gelandet sind, mittlerweile fängt er an, wieder ohne Krücken zu gehen. Also ist jetzt wieder gut verlaufen. Aber natürlich auch das hat mich jetzt schon wieder erinnert an die Zeit. Und jetzt habe ich quasi die Geschichte bald mit beiden Söhnen erlebt. Gehört wahrscheinlich zum Leben dazu. Aber ich sage immer, das prägt die, macht die aber auch stärker. Und ich glaube, meine zwei Söhne vertragen sich extrem gut auch miteinander, schätzen sich auch sehr, weil sie natürlich auch miteinander in einer gewissen Art und Weise und jetzt beide quasi in beiden Geschichten, jetzt war der andere für den anderen da und vorher war der Kleine für den Großen da. Das verbindet schon und das verbindet uns auch ganz besonders. Und eigentlich ja, eine schwierige Zeit und eine spannende Geschichte, aber ich glaube, als Mensch hat es mich dankend und bin ja froh, dass es mich zu dem gemacht hat, wie ich heute bin.
Ich bin gespannt, was du jetzt noch zu sagen hast bei der letzten Frage, nämlich die Frage, was möchtest du noch sagen, Tobias?
Ja, was will ich nur sagen? Also prinzipiell hoffe ich, dass meine Lebensgeschichte ein bisschen inspiriert für Leute, die was heute vielleicht einmal eine schwere Lebenssituation haben. Und auf der anderen Seite aber auch die Akzeptanz gegenüber allen Menschen. Ja, egal welcher Herkunft, egal welcher Hautfarbe, egal ob oder ohne Handicap. Ich glaube, eine Wertschätzung jedem gegenüber und manchmal auch nicht nachtragend sein und über seinen Schatten springen. Gell? Und beruflich muss ich sagen, der Nelson Mandela hat einmal gesagt, it always seems impossible until it's done. Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte. Tun, gell? Die drei Buchstaben, da bin ich der größte Fan davon. Ein Macher sein. Gell? Und ich glaube, wenn wir alle in unserer Welt, egal ob das jemand ist, der Klaus Bosner-Standl hat oder ein Würstelstandl oder ein Sportgeschäft oder ein Modegeschäft oder ein großes Hotel oder ein Skilift oder was auch immer, tun. Gell? Und die Shaolin-Song zum Beispiel, man hat jeden Tag die Möglichkeit, sein Leben zu verändern. Und wenn es nur ein Bild aufhängen ist. Und deswegen sage ich und appelliere an alle, das einfach tun und jeden Tag ein bisschen die Welt verändern oder seine eigene Welt verändern in einer positiven Art und Weise. Und als Unternehmer immer miteinander, nie gegeneinander. Für mich ist momentan das Schwierige auch, gibt ja die HR, Human Resources Abteilungen, die heutzutage sämtliche Regeln kommunizieren müssen und einhalten und fast schon die Polizei des Unternehmens sind, dabei ist für mich HR und Human Resources eigentlich der menschliche Part, der sich um die Menschen im Unternehmen kümmert und dass es jedem ein Stück leichter und besser geht, fordernd, nach klaren Regeln, aber auf menschliche Art und Weise agiert. Und das wünsche ich mir eigentlich von jedem. Und mein Abschluss eigentlich auch, ich war mir und bin mir auch immer bewusst, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt er wieder zurück. Und ich sage immer Karma. Und deswegen das, was man, so wie man selbst behandelt werden möchte, sollte man jeden gegenüber behandeln. Und das ist, glaube ich, mein Abschluss.
Vielen Dank, Tobias, für deine Zeit. Mir hat es sehr, sehr gefreut und war ja auch für mich spannend, weil ich kam ja ursprünglich aus dem Sportartikelbereich, da haben wir uns ja mal kennengelernt vor etlichen Jahren. Bist einer der wenigen Vertreter tatsächlich, wo ich mich nur erinnern kann an die Schulung von damals. Was auch für dich spricht als Persönlichkeit, weil das halt dann einfach in Erinnerung geblieben ist. Und auch das Thema Marke fasziniert mich natürlich ungemein und natürlich auch immer die Geschichte hinter den Menschen. Und du hast natürlich auch vieles miterlebt. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel lernen aus verschiedensten Perspektiven und aus verschiedenen Aussagen von dir. Und deswegen vielen, vielen Dank nochmals für deine Zeit.
Danke für deine Zeit, freut mich extrem und ja, wenn ich damals schon in Erinnerung geblieben bin, dann hoffe ich, dass nach dem heutigen Gespräch ich sowieso und hoffentlich weiterhin in Erinnerung bleibe.
Ja, auf jeden Fall und nur positiv.
Danke.